Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, Jackie, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst, zu mir in den Podcast kommen. Future at its Best, weil du setzt dich mit der Zukunft seit Jahrzehnten auseinander und bist ja auch ein absoluter Trendsetter. Du bist Professor an der National Taiwan Normal University und bist schon seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Robotics forschend tätig. Du hast schon früh in den 90ern, also 88, 89 damit begonnen. Und ich will aber nicht zu viel verraten. Du hast die Roboter sportlich gemacht. Von dem her, verrat uns doch einfach du selber, wer du bist und was du machst.
Ja, also Petra, vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Podcast. Freut mich sehr. Also ich bin 1988, habe ich an der Olympiade in Calgary teilgenommen. Und das war dann so das Ende meiner sportlichen Karriere. Ich habe dann meinen Doktor in der Universität in Calgary gemacht, in Kanada. Habe dann 6 Jahre als Professor an der University of Auckland in Neuseeland gelehrt und geforscht und dann wieder zurück nach Kanada, University of Manitoba. Und seit 2016 bin ich an der National Taiwan Normal University in Taiwan. Die Universität heißt Normal University, weil die ursprünglich ein hauptsächlich Lehrausbildung gemacht hat. Und ich habe dann immer gesagt, ja, eigentlich wäre es ja interessanter, an der Abnormal University zu arbeiten. Das hat dann aber, die gibt's nicht. Und als ich dann studieren angefangen habe, war meine Hauptforschung künstliche Intelligenz.
Und das schon 88, 89.
Und das 88, das hat mich schon immer sehr fasziniert, rauszufinden, eine konstruktive Theorie aufzubringen, wie das menschliche Gehirn arbeitet, wie wir denken. Und ich habe dann für meine Doktorarbeit war so ein Küchenroboter, der eben als Simulation am Bildschirm hin und her laufen hat können und dann verschiedene Gerichte kochen konnte und Drinks machen und so.
Ja, mega cool, Jackie. Ist da was draus geworden?
Ja, die Simulation, die lief halt besser als andere Simulationen, andere Planning-Systeme. Und ich war dann ganz stolz, aber als ich dann als Professor angefangen habe an der Universität in Auckland, da ist mir aufgefallen, dass für mein Plansystem, dass das eigentliche Problem ist, Computational Complexity. Wenn du jetzt irgendwas kochen willst, ein Gericht, dann könntest du ja den Roboter haben und der kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich kann das Glas aufheben oder abstellen oder was weiß ich, alle die verschiedenen Aktionen, die es machen kann. Und dann kannst du ja durchrechnen, was passiert, wenn er jetzt diese Aktion ausführt. Dann bist du in einem neuen World State, dann kannst du berechnen, was danach passiert, was danach passiert, was danach passiert. Das Problem ist, wenn du nur 2 Aktionen hast, dann hast du am Anfang 2, dann 4, dann 8, dann 16, dann 32, 64. Das wird also exponentiell dann viel, viel mehr Möglichkeiten, die du hast. Und das würde dann Milliarden von Jahren dauern, bis man das alles ausrechnet.
Da ist man verhungert, Jackie.
Vor allem, ja, mit Sicherheit.
Wenn es ein Kochroboter ist.
Und da hat eben mein Plansystem das ein bisschen schneller machen können, dadurch, dass es eben Teile des, das heißt Search Space, rausschneiden kann, um den dann nur manageable zu machen. Und das Problem in Auckland war dann, als ich darüber nachgedacht habe, dass zum Beispiel in meinem Planer ein Glas hochheben, das war eine Aktion, die hätte nie fehlschlagen können. Die hat immer geklappt. Der Roboter wusste immer, wo das Glas ist. Und dann habe ich überlegt, also eigentlich jetzt einen Roboter bauen, der das wirklich kann, das wäre unheimlich schwierig. Und dann habe ich eben das Gefühl bekommen, dass die ganze Forschung an künstlicher Intelligenz, dieses Planning-System, das ich gebaut habe, dass das wirklich so ein Luftschloss ist, weil ich habe dann Annahmen gemacht, die wirklich nicht wahr sind. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, mich auf intelligente Roboter zu fokussieren, weil da kannst du dann nicht so Tricks machen. Ne? Der der Roboter kann entweder kochen oder er kann nicht. Oder er macht das eben endlich in der richtigen, in der echten Welt oder nicht. Er muss das eben dann nicht nur in der Simulation machen. Und so habe ich dann mit intelligenten Robotern an der Universität of Auckland angefangen.
Mhm.
Zu der Zeit gab es dann eine Initiative, die, weil andere Forscher das Gleiche rausgefunden haben praktisch, okay. Dann gab es eben eine Initiative für fußballspielende Roboter.
Mhm.
Die habe ich dann, 96 bin ich dran, habe ich dran teilgenommen. Und dann 2002, die Organisation hier heißt FIRA, Federation of International Robot Athletes.
Mhm.
Und 2002 habe ich dann den Eurocup erfunden. Das ist ein Zehnkampf für humanoide Roboter. Das ist also die schwierigste Challenge für humanoide Roboter, mhm. weil eben ein einzelner Roboter in 10 Wettkämpfen dran teilnehmen muss.
Okay, magst du uns verraten, was das alles für Wettkämpfe sind?
Ja, das ist Sprint, Marathon, Bogenschießen, Spartan Race, also Seile klettern mhm. und Rock Climbing.
Okay, wow.
Rock Climbing ist ganz neu, das wird jetzt dieses Jahr zum ersten Mal vorgeführt mhm. in Korea. Was haben wir? Gewichtheben. Was habe ich jetzt noch vergessen? Obstacle Run, das ist also so ein Navigationsproblem. Triple Jump, Mini DRC, das ist so eine Rescue-Roboter-Simulation.
Und es geht immer in Richtung, also Gleichgewicht und Wahrnehmen.
Das hat verschiedene Wettkämpfe, haben verschiedene Challenges oder mhm. verschiedene Fokus. Und zum Beispiel unser Sprint, das wäre unser Einstiegswettkampf.
Mhm. Also richtig Sprint, ne? Die müssen
das
dann
sind 3 Meter
laufen?
Nicht 100 Meter, die sind Aha. ja nur 40 Zentimeter groß, unsere okay. kleinen Roboter. Die laufen dann 3 Meter vorwärts und 3 Meter rückwärts.
Okay.
Mhm. Und Marathon sind 421,9 Meter. Das ist dann 1/1000 von der menschlichen Marathondistanz. Mhm. Und da ist dann die Challenge, dass eben die Batterie nicht gewechselt werden darf.
Okay.
Weil sonst macht es keinen Sinn, meiner Ansicht nach, das einen Marathon zu nehmen, wenn der Roboter ja. jedes Mal die Batterien wechseln kann. Das wäre, als wenn der Mensch jedes Mal einen neuen Satz Beine kriegt, alle 5 Kilometer oder so.
Okay.
Und für mich, der Grund, warum wir diesen Zehnkampf organisieren, ist, dass die menschliche Form für Roboter, also humanoide Roboter,
ja.
die machen keinen Sinn wirtschaftlich, wenn du nur eine Aufgabe im Sinn hast. Wenn du jetzt einen Roboter bauen willst, der zum Beispiel Kaffee in einem Office ausliefert,
ja.
dann baust du was mit Rädern und der einen kleinen Arm hat, dass er Türen aufmachen kann und Knöpfe drücken kann auf dem Lift.
Mhm.
Und dann hat sich der Fall erledigt. Das wäre viel billiger, viel robuster, viel effizienter
ja.
als ein humanoider Roboter. Und
ah,
wenn
ja.
du einen Roboter haben willst, der die Fenster waschen kann,
mhm.
okay, dann baust du halt so einen Squeegee mit Saugnäpfen, der kann die Fenster waschen. Und wenn du einen Roboter brauchst, der den Geschirrautomaten ein- und auslädt, dann baust du halt so einen Roboterarm, der an der Küchentisch mhm. montiert ist. Da gibt's keinen Grund, einen humanoiden Roboter für irgendeine von diesen Funktionen zu bauen.
Okay, aber es gibt
meiner
ja viele,
Ansicht
die in
nach,
Richtung,
aha, ja, nee, meiner nee. Ansicht nach macht humanoide Roboter nur Sinn, wenn du einen Roboter haben willst,
ja,
der
Haus.
Schnell umprogrammiert werden kann und alle Möglichkeiten von Anwendungen ausführen kann. Und deswegen ist eben für die Eurocup Competition, wenn wir da zum Beispiel Sprint sagen, mhm. dann würden eben Leute einen Roboter bauen, der hat eine ganz kleine Batterie, die reicht dann gerade weit genug, um da einen Sprint zu machen. Und der würde dann optimiert für den einen Wettkampf. Aber auch von der Intelligenz her, ich denke immer, dass Versatility und Adaptability unheimlich wichtig sind für menschliche Intelligenz.
Mhm.
Zum Beispiel spezielle Probleme, die wie zum Beispiel Schach spielen, Go spielen, können Computer schon viel besser als die besten Menschen.
Ja.
Das ist aber für viele, in vielen Situationen, wenn du den schachspielenden Roboter, das schachspielende Programm fragst, es soll mal
Mühle spielen
oder deine Steuern berechnen, dann ist das hoffnungslos.
Ja.
Ne? Für mich ist Intelligenz eben immer viele verschiedene Anwendungen
zu verbinden
und die zu lösen.
Okay.
Das ist auch interessant von der menschlichen Form im Animal Kingdom, also im Tierreich, ist das ähnlich bei Menschen, weil wir sind nicht die besten Schwimmer. Delfine können viel besser schwimmen als wir. Wir sind nicht die besten Läufer. Geparden können 80 Kilometer pro Stunde laufen und du hörst die nicht mal.
Ah ja.
Und Affen klettern viel besser als jeder Human. Aber was die menschliche Form auszeichnet im Tierreich, ist, dass wir im Top 5 in allem sind.
Ah ja.
Und diese Versatility, die ist halt sehr wichtig, auch von dem Forschungsrichtung her, von der Forschungsansatz.
Jackie, nochmal ganz kurz, das heißt also, die Olympiade diese Zehnkampf-Olympiade von den humanoiden Robotern, das heißt, es ist ein Roboter, der darf nicht gewechselt werden, der darf seine Batterie nicht verändern, der muss alle diese Zehnkämpfe, den Sprint, aber auch diese vermeintliche Marathondistanz, muss er und das
Bogenschießen, Klettern.
Triple
Jump, also drei Sprung, muss er alles muss ohne Änderungen eben durchgeführt werden.
Okay.
Es gibt dann ganz kleine Ausnahmen für Bogenschießen. Bogenschießen darf er so einen Haken benutzen.
Ach so, ja, braucht er ein Accessoire, ne? Dass er das adaptieren kann, ja.
Ja.
Und wie wertet ihr das aus oder wenn ihr das auswertet, Jackie, ist ein Muster, welche Teilnehmer gewinnen oder ist da was sichtbar? Ich denke, wenn du sagst, es ist eine Olympiade, dann spielen Länder gegeneinander und zeichnet sich
eigentlich
da was
ab? Eigentlich nicht Länder, sondern mehr Forschungslabore und Universitäten. Die Atmosphäre ist aber nicht so competitive wie bei der Olympiade. Es gibt also sehr oft ich glaube, dass das Problem jetzt, einen wirklich fähigen humanoiden Roboter zu bauen, ist unheimlich schwierig. Und jetzt einen, der intelligent genug ist, dass du den zum Beispiel in der Altenpflege benutzen könntest, das sind noch 20, 30 Jahre, bevor sowas möglich wäre. Und die Teilnehmer, die Studenten, die Professoren, die teilnehmen, die sehen das halt sich selbst als kleines Rad in dieser Maschine, das eben die Menschheit fortbildet, um eben sowas mal bauen zu können. Und deswegen passiert es ziemlich oft, dass Teams zum Beispiel Batterien auswechseln. Manchmal hast du ein Team, das ist neu, die wissen dann noch nicht so genau, weil der Wettkampf ist sehr hart für die Roboter. Das läuft alles zweimal über 4 Tage.
Verschleißen die dann da nicht auch?
Die verschleißen dann. Du musst dann eben Roboter bauen, die wirklich robust genug sind und die müssen alle 2 Stunden praktisch einen Wettkampf absolvieren. Und der Wettkampf dauert halt 1 Stunde. Die haben also 1 Stunde Wettkampf, 1 Stunde Pause, 1 Stunde Wettkampf von 9 Uhr bis 5 Uhr abends. Und das ist auch, dann gibt's Teams, die kriegen dann die Batterien nicht richtig geladen. Also dann tun andere Teams sagen, ja, okay, hier könnt unsere Batterien jetzt benutzen, weil wir haben die schon geladen und so. Das ist eigentlich eine sehr freundliche Atmosphäre, sehr oft, weil eben, wenn du mal so einen Roboter baust, da können so viele Dinge falsch laufen, dass alle Teams schon happy sind, wenn der Roboter wirklich zeigt, was er kann. Dann sind die, wenn er dann ersten Platz gewinnt, okay, dann sind sie super happy.
Okay.
Aber was kein Team will und was kein Team sehen will, ist, dass ein Team wirklich da das ganze Jahr dran gearbeitet hat und dann hat sich der Roboter überhaupt nicht bewegt aus irgendeinem Grund. Ne? Dann ist das immer sehr schade und sehr demotivierend auch für die Teams, die das wirklich versucht haben, da hart dran gearbeitet haben. Und es ist auch interessant, also dieser Zehnkampf, ist dann auch ein sehr interessantes System Design Problem, weil du zum Beispiel Sprint dauert 23 Sekunden, ist der Weltrekord jetzt, Marathon dauert 1 Stunde. Du musst dann, also für Marathon brauchst du eine große Batterie, ja, weil du ja nicht wechseln darfst. Für Sprint willst du ganz kleine Batterie haben. Da musst du genau drüber denken, was jetzt der weakest link ist in deinem Robot-Design und dann versuchen, das zu stärken für alle 10 Wettkämpfe.
Wow.
Du musst dann das also richtig balancieren. Okay, Sprint, ich muss halt dann einen Walking Gate finden, der effizient mit einer schweren Batterie ist, weil sonst kann ich nie was im Marathon erreichen. Wie schwer dann die Batterie ist und so, da tun viele Teams dann genau dran tüfteln.
Tüfteln, ja. Ja. Und Jackie, mal so ein bisschen gefragt, also das heißt, ihr habt da ja die unterschiedlichsten Herausforderungen. Stellst du auch fest, dass dann Themen, die ihr habt, in die Industrie sich übertragen?
Ja, ich habe also als Professor, vor allen Dingen in Asien, kommen dann öfter Eltern während der Graduierungszeremonie und sie sagen, ja, das ist ja alles super und mein Student, dem hat das super gefallen, an diesen intelligenten Robotern zu arbeiten. Aber was kriegt ihr jetzt für einen Job?
Ja.
Und ich sag denen dann immer, dass intelligente Roboter ist ein sehr interessantes Thema, weil du wirklich verschiedene Fachgebiete verbinden musst. Du musst Mechanik verstehen, du musst Elektronik verstehen, du musst Computer Science, Informatik verstehen und dann noch andere Themen, Psychologie und sonst noch was anfällt. Und es gibt also normal keinen Studenten, der das schon alles vorhat als Prerequisite.
Ja.
Und die müssen dann eben diese Teile immer lernen. Was wichtig ist, ist, dass dadurch, dass sie eben Methoden von Mechanik und Physik und Elektrik und Informatik alles gelernt haben, wenn die jetzt an ein neues Problem rangehen, dann haben die praktisch viel größeren Toolbelt.
Die machen es ganzheitlich, ne?
Ja, die können dann, haben viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Anschritte, diese nehmen können, um eben dieses Problem zu lösen. Deswegen haben einige Studenten von mir doch sehr gute Jobs, auch außerhalb der Roboter-Szene.
Mhm.
Ich habe, okay, klingt ein bisschen angenehm, Avatar, der Film, der Motion Capture, das war mein Student, die war Direktorin für Motion Capture für Avatar. Das ist auch ein ziemlich bekannter Film.
Ja, Avatar kennen wir hier auch.
Ja, und ja, es war ganz interessant. Ich war da auf dem Filmlot dann in Los Angeles, als sie den gefilmt haben. Und ich war der Einzige ohne Security Tag.
Mhm.
Und alle 3 Meter, also Security da war Wahnsinn.
Ja,
hast gemeint, du besuchst einen Papst oder so. Und dann alle 3 Meter hat mich so Security angefahren. Ja, wo ist der Tag? Wer bist du? Und was machst du hier? Und so. Und dann war dann Chao Hong immer, ja, er ist mein Professor.
Ah, ja.
Okay. Ja, okay. Weil eben wir machen viel Arbeit mit Computer Vision.
Aha.
Und unser Problem ist, dass wir Bild kriegen. Und der Roboter muss dann rausfinden, was dieses Weltmodell ist.
Mhm.
Was sieht er? Ein Tisch, ein Glas,
Female Person. Differenzieren und auch
für Hollywood ist das genau das das gleiche Problem, das Inverted Problem. Die wollen, Wonder Woman soll von hier nach da fliegen und wie schaut das Bild aus?
Mhm.
Aber praktisch die Technologie, die benutzt wird, sind sehr ähnlich.
Ah ja.
Und ich habe dann auch einige Studenten arbeitet als Vice President für Bank of America für Fintech und sowas.
Mhm.
Und ja, viele natürlich auch, einige Facebook, Apple, Google und so.
Also du gibst den Eltern, die fragen, schon eine gewisse Hoffnung. Also
ja, die Eltern sind dann, die sind dann immer ganz froh. Ja, ja. Und der eigentliche Punkt ist halt, dass wenn du nur als Informatiker ausgebildet bist, dann ist es so, als wenn du Carpenter bist, also Holzmacher und das Einzigste, du weißt nur, wie man Hammer benutzt. Dann schaut jedes Problem wie ein Nagel aus.
Ah ja.
Wenn du Hammer, Schraubenzieher, Säge, alles beherrschst, dann hast du viel mehr Möglichkeiten, ein Problem zu lösen.
Und Jackie, eine Frage, weil du bist ja in beiden Welten. Du warst ja letztes Jahr, glaube ich, auch hier in Deutschland an der Universität tätig mit einem Gastauftrag.
Ja.
Und du siehst Taiwan. Also ich jetzt, wenn du mich fragen würdest, Taiwan ist für uns sicherlich immer sehr, sehr fortschrittlich. Zumindest wird es so propagiert und wir stellen uns ja kritisch selber in Deutschland die Frage, sind wir noch am Zeitgeist dran? Wo stehen wir? Mhm. Und so weiter. Wie würdest du das aus deiner Perspektive sehen im Vergleich?
Taiwan ist in vielen Sachen fortschrittlicher als in Deutschland, vor allen Dingen von der Bürokratie her. Mhm. Ich habe einige Geschichten über dadurch, dass meine Frau Taiwanesin ist und dann ihr Visa gebraucht hat, um in Deutschland bei mir, bei diesem Gastauftrag, dass sie in Deutschland verweilen durfte, habe ich einige Geschichten über deutsche Immigration.
Okay, müssen wir nicht vertiefen.
Ja. Aber es ist interessant, weil die meisten Leute, die in einem Land leben, die wissen nicht, wie schwer das eigentlich überhaupt ist. Also mein Vater auch, ja. Die braucht kein Visa. Also, Vater, die braucht ein Visa. Wir sind zwar verheiratet offiziell und alles, aber die muss immer noch ein Visa beantragen und so. Und dann.
Und wie ist es, wenn du.
Aber von der Forschung her, von der Personalseite eben abgesehen. TSMC ist der größte Chip Manufacturer in der Welt. Da haben praktisch Deutschland und die USA haben das praktisch verschlafen, weil die eben immer gedacht haben, okay, Chip-Design, das ist die wirklich schwierige Arbeit. Und dann so Chips herzustellen, so eine Produktionslinie am Laufen zu lassen, das wäre einfach. Mhm. Aber, und das deswegen hat eben dann Chang, der ist von TI, von Texas Instruments, dann hat er gekündigt und dann eben TSMC gegründet.
Mhm.
Ja, in Taiwan. Der hat das dann wirklich zum Laufen gebracht. Und jetzt ist es so, dass eben sehr viele Länder versuchen, TSMC, Intel wieder Chipfabrikation zum Laufen zu bringen. Und das Problem ist wirklich nicht so einfach. So eine Fabline, dass die ökonomisch arbeitet, ist unheimlich schwer. Und zum Beispiel Foxconn ist die taiwanesische Firma, die hat die meisten iPhones gebaut.
Ja.
Die haben das dann versucht, die haben dann so eine Produktionslinie in die USA aufgebaut, haben sie dann erstmal die ganzen Ingenieure von den USA nach Taiwan schicken müssen, weil keiner von denen gewusst hat über Testing, Quality Assurance, wie die Dinger wirklich am Laufen zu halten sind.
Ja, ich kann mir das vorstellen.
Das war also etwas, was total unterschätzt wurde. Und deswegen denke ich auch, jetzt vor 2 Tagen haben sie angekündigt, dass das Intel-Projekt jetzt in
Deutschland
abgesagt wurde endlich, obwohl da der Staat 10 Milliarden oder so investieren wollte. Das hatte ich schon am Anfang gedacht, dass das wahrscheinlich scheitern wird.
Okay. Das wäre jetzt interessant. Warum hättest du gedacht, dass es scheitern wird? Also
ich habe nicht gedacht, dass Intel die Investition einfach aufhören würde, die Firma zu bauen, aber weil es doch sehr schwierig ist, so eine Fabline zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten. Und das ist jetzt egal wo in der Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland mehr Regulationen hat wie in die USA, oder ich bin kein Experte für Fab Manufacturing, aber die meisten Leute, was ökonomisch auf Scale zu bauen, Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so, also in meiner Welt, ich bin Universitätsprofessor, wir bauen einen humanoiden Roboter im Jahr oder so. Ne? Aber du musst 100.000 bauen, damit die billig genug sind, dass du die wirklich verkaufen kannst. Die müssen robust genug sein. Und es gibt natürlich, ich habe 2 Firmen gegründet, eine in Kanada, eine in Taiwan. Und das war dann interessant und so, aber wir hatten dann Prototypen von der Hardware, die wir benutzen wollten, und das lief alles super, aber das war alles zu teuer. Und dann schaust du auf ein Android Phone oder dein iPhone und das hat viel mehr Rechenleistung und ist viel billiger, ne? Wenn jetzt CPU-Cycle pro Dollar, weil als kleine Firma würdest du halt 10 von den Robotern im Monat verkaufen und ich weiß nicht, wie viel Apple verkauft.
Ich denke, das ist aber der große Traum, wenn man humanoide Roboter baut in Competition zum Auto. Ne? Also das Auto hat ja eine unheimliche Skalierbarkeit. Also Economic of Scale werden da total genutzt und das ist ein Massenprodukt. Deswegen ist die Automobilindustrie auch so interessant. Das heißt, ich glaube schon, dass viele darüber nachdenken, dass wenn jeder Haushalt einen oder zwei humanoide Roboter hätte, dann wäre das vergleichbar wie mit der Automobilindustrie. Jeder Haushalt hat ein oder zwei Autos und das ist also jetzt nicht Massenproduktion in dem Sinne wie ein iPhone, aber kommt dann da schon so hin?
Ja, das kann sein. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Also ich bin sicher, dass das dauert aber noch. Das ist nicht in den nächsten 5 Jahren, wo jeder Haushalt einen humanoiden Roboter hat. Egal, was Elon Musk erzählt. Der sagt auch schon seit Jahrzehnten, dass nächstes Jahr 1 Million selbstfahrende Autos auf den Straßen. Aber humanoide Roboter von der Wirtschaft her, was sehr interessant war, ist, dass unser Roboter zum Beispiel, den wir gebaut haben, der den Scooter fahren kann, 350.000 US-Dollar gekostet, den zu bauen, 2016. Den haben wir von einer koreanischen Firma dann gekauft und okay. Das ging immer so und die größte Wende kam 2023 an der Robot Show in Beijing. Da waren auf einmal 50 Firmen aus China, die diese Adult Size, also wir benutzen normalerweise
so
50 Zentimeter große. Das ist jetzt alte, die wurden immer mit normalen Servomotoren gebaut. Da gab es koreanische Produkte, die waren sehr gut. Die haben als Motoren, die hat praktisch jedes Team, jedes Universität hat die benutzt. Und dann 2015 gab es eben neue Motoren, die viel bessere Leistung hatten. Deswegen konnten wir größere Roboter bauen. Und das hat dann so richtig abgehoben, eben 2023, die Roboter-Show in Beijing. Das war Eye-Opener. Also da waren auf einmal 50 Firmen aus China, die alle so 1,2, 1,3 Meter große Roboter gebaut haben, die wirklich super gelaufen sind, die schon balancieren konnten, ohne dass wir die extra richtig hätten programmieren müssen oder so. Und die hatten wirklich sehr gute Power-to-Weight-Ratio. Also das war eben das Problem mit unseren alten Motoren. Der Roboter war dann halt so als Mensch, der 250 Jahre alt ist, der sehr wenig Kraft gehabt, um sich zu bewegen. Die neuen sind sehr dynamisch und die können auch Backflips machen und Saltos vorwärts.
Okay, cool.
Und die werden jetzt verkauft. Das wurde unheimlich gefördert von der chinesischen Regierung in Milliardenhöhe und die werden jetzt für 20.000 Euro verkauft oder billiger. Und das ist jetzt eine Riesenwende mit den humanoiden Robotern. Vorher waren die eben viel zu teuer für einen Adult-Size-Roboter. Jetzt gibt's chinesische Produkte, die wirklich gut sind. Und die eben auch billig genug sind. Und auf einmal gibt es sehr viel Interesse. Da hat dann der Jensen Huang, der Chef von Nvidia, der hat jetzt an seinen letzten Keynote-Speeches hat der eben immer so 10 humanoide Roboter vorgestellt. Und Nvidia zum Beispiel, sehr viele KI-Firmen tun sich jetzt auf humanoide Roboter fokussieren.
Okay. Und warum glaubst du, dass der chinesische Staat das so stark pusht?
Ja, ich glaube, ich habe immer gesagt, dass in Asien so ein praktischer 5DPO, also so humanoide Roboter, so wie du dir den vorstellen würdest,
dass der wirklich alles kann, alles
aufräumen kann, dass der sagen kann, genau.
Man muss nicht mehr kochen, der Roboter macht es.
Ja, so ein Roboter, das sahen die asiatischen Staaten oder viele Staaten in Asien, Japan, Korea, China, Taiwan haben das als ihr Mondprogramm gesehen. Das war eben die größte wissenschaftliche Herausforderung, wo sie dran arbeiten wollten. Deswegen waren die schon immer mehr dran interessiert. In Deutschland und in den USA, wenn ich da über humanoide Roboter gesprochen habe, dann kam doch sehr oft, ja, das ist ja so wie Terminator. Du baust dann den Terminator. Da war also so ein Frankenstein-Syndrom ein bisschen in Europa und in
USA.
Den USA.
Okay, ja, gut. Ja, Japan ist ja schon lange bei dem Thema um eben das Krankenpflege, die Bevölkerung wird sehr alt und dass man da eben, die haben ja auch ganz andere geopolitische Themen, dass so ein Roboter ihnen später selber hilft. Ne? Okay. Und was würdest du heute deinen jungen Studenten oder Gründern, die in dem Umfeld sind, mit auf den Weg geben? Wo glaubst du, dass, ich sag mal so, der nächste Trend ist, wenn dich Eltern fragen?
Der nächste Trend, wenn mich Eltern fragen. Ich meine, Grundausbildung in Robotik ist nie schlecht, egal wo die eigentlichen Schwerpunkte in den nächsten Jahren sein werden. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich denke, es gibt jetzt sehr viele KI-Firmen, also jetzt nicht direkt Roboter, aber so Software-KI gibt es jetzt unheimlich viele Firmen, die starten wollen und wir machen das und wir machen das mit künstlicher Intelligenz. Das erinnert mich, ich denke so, das ist so praktisch so wie der Gold Rush in Kalifornien im 19. Jahrhundert.
Ja.
Wo dann sehr, sehr viele Leute nach San Francisco gefahren sind, um Gold zu suchen. Und die einzigsten, die wirklich Geld gemacht haben, waren die, die die Schaufeln verkauft haben.
Okay.
Und
ja,
wer deswegen
ist der Schaufelverkäufer in der
Nvidia momentan. Mhm. Nvidia ist die Firma, die ganze künstliche Intelligenz Hardware momentan produziert. Es gibt jetzt andere Firmen, die versuchen, da nachzuziehen. Das ist aber schon uphill battle, also das dauert 5 Jahre wahrscheinlich, so einen guten AI-Chip zu bauen, der dann wirklich besser arbeiten würde wie
der bestehende,
wie
ne?
die
und
bestehenden
der
Nvidia.
Sich auch weiter in Nvidia.
Ja, ja,
das
klar.
Darf man nicht vergessen. Okay.
Ja, und TSMC, die gehen jetzt auf immer kleinere, immer schnellere Transistoren.
Und was würdest
was,
du?
Was noch interessant wäre für die künstliche Intelligenz ist, dass die Algorithmen, also die Algorithmen, die benutzt werden, das sind eigentlich die gleichen, wo ich dran gearbeitet habe, Mitte der 90er Jahre. Die haben sich eigentlich nicht viel geändert. Da gibt's noch ein paar Extensions wie Transformers und so. Aber die Artificial Neural Networks, die Backpropagation Algorithmen, die hat hinten Ende der 80er Jahre entwickelt.
Okay.
Und was sich jetzt geändert hat, ist eben, dass Leute rausgefunden haben, dass diese Art von künstlicher Intelligenz, diese Algorithmen laufen sehr gut auf einer Grafikkarte, obwohl die Grafikkarte ja eigentlich nur gebaut wurde, damit du gut Spiele spielen konntest und Bilder anschauen.
Ja, ja, das ist ja auch der Bereich, aus dem Nvidia kommt, ne? Aus dem
Spielebereich.
Klar. Ja, dadurch.
Und stellt sich raus, dass das eigentlich super darauf funktioniert. Und deswegen sind diese Algorithmen jetzt eigentlich 100-mal schneller, als wenn du die auf einer ungefähr, kommt drauf den Algorithmus an. 10 bis 100-mal schneller, als wenn du die auf einer CPU laufen lässt. Und deswegen ist eben Nvidia jetzt, verkaufen die Grafikkarten wie warme Semmeln.
Okay.
Was interessant ist, dass es gibt auch andere Arten, Approaches für künstliche Intelligenz, die eben nicht so schnell berechnet werden können mit den Grafikkarten. Die sind jetzt eigentlich total in den Hintergrund getreten, obwohl die Algorithmen auch gut sind. Die sind auch nicht schlecht. Denn ich überlege dann so, ob in der Zukunft, wenn du die Prozessorenarchitektur jetzt optimieren würdest für Planning-Systeme, also so wie wir gearbeitet haben, dann würde das auch nochmal zu einem besseren,
es könnte der nächste Quantensprung sein.
Der nächste Quantensprung, ja. Und dann auch zu Quantum Computing, also dann, weil dieses Problem-Solving mit den zwei Möglichkeiten und Combinatorial Explosion, da wären Quantencomputer, für einige von diesen Problemen wären Quantencomputer sehr sehr gut, die würden es sehr viel schneller berechnen können.
Okay, wow. Also, was denkst du, was würdest du mit deinem Wissen, Jackie, machen und was würdest du für ein Startup gründen?
Startup gründen, also ich bin momentan einen am Gründen mit meinen Studenten. Ich muss aber sagen, dass ich wahrscheinlich wenn ich ein Startup gründe, dann ist das normalerweise mit den Studenten zusammen als Co-op praktisch. Und die Idee ist, dass ich meinen Studenten dann eine Chance gebe, mal wirklich diese Startup-Culture und Business-Prozesse und Business-Teil, Business-Logic zu lernen.
Mhm.
Wenn die Studenten das für ein paar Jahre machen und wir gehen pleite oder das läuft nicht so richtig oder sind nicht mehr dran interessiert, dann denke ich immer noch, dass sie was sehr Wichtiges gelernt haben, was ihnen dann in der Zukunft hilft,
wenn sie jetzt
bei Facebook arbeiten oder Apple, weil wenn du zum Beispiel wirklich mal mit Customers dich auseinandersetzen
und Prozessen,
hast müssen.
Ne? Du musst dann auch Prozesse aufsetzen. Ja.
Dann ist, und das kann man an der Universität nicht lernen, weil wenn ich das an der Universität, ich bin ja nicht in meinem Business Department, ich bin ja Electrical Engineering, Computer Science. Ja. Selbst wenn du das machen würdest, das wäre dann ein Assignment oder ein Projekt, aber das ist nicht so richtig, als wenn du jetzt wirklich deine eigene Firma da am Laufen hast. Deswegen momentan haben wir auch schon einen Kunden für unsere Magier-Roboter. Also wir haben Roboter gebaut, die verschiedene Magietricks machen können.
Okay.
Und
dürft ihr darüber sprechen, über den Kunden?
Das wäre der Robot Park in Changwon in Korea. Mhm. Die haben also so eine Art Disneyland, aber die haben den gestylt auf Roboter, Robotertechnologie.
Okay.
Und die haben dann verschiedene so Exhibitions, also den Asimo-Roboter, Wheeled Robots, Industrial Robot Arms. Mhm. Und da wollten die halt auch, was ein bisschen spaßiger ist für die Kinder und so. Und die, mit denen sind wir momentan am Verhandeln, dass wir dann eben unseren Roboter da vorführen.
Und was ist die Challenge von einem Magier-Roboter? Also
von einem Magier-Roboter?
Also von der Sensorik oder von der Technik her, was ist da die Herausforderung für euch?
Es gibt also mit künstlicher Intelligenz und intelligenten Robotern ein Problem ist, wenn du mit der General Public redest, was die meinen, ist das Problem, ist es eigentlich nie. Die meisten Leute denken, für künstliche Roboter herauszufinden, zu lernen, wie man die Tür aufmacht oder sowas wäre da, oder mit unseren Fußballspielenden Robotern.
Ja.
Jedes Jahr habe ich Studenten, die kommen und sagen, ja, und wir können ja dann Machine Learning Algorithmus benutzen, um dann zu lernen, was das andere Team macht und so. Also sehr high level reasoning. Und das ist eigentlich nie das Problem. Das Problem ist immer, dass die Motoren zur richtigen Zeit an der richtigen Position sind. Und
also
das
die Hardware.
Nicht die Hardware, sondern die Reasoning für the Low-Level-Ding. Und das sind Sachen wie zum Beispiel hier, wenn ich dir das Glas gebe, dann ist das kein Problem. Ne?
Nee.
Für einen Roboter ist das unheimlich schwierig, weil, und wenn du mal siehst, ein Roboter, der mit einem Menschen interactet, also irgendwas macht, weil der Roboter nimmt es, der weiß aber nicht, wann du das Glas hast.
Okay.
Dann hält der und die Menschen ziehen dann immer und dann eventuell lässt er los. Oder er lässt zu früh los.
Ja,
ne?
Genau.
Aber wenn du jetzt jemandem sagst, okay, ich will einen Roboter für die Hilfe von
Pflegedienst
oder für die, bauen, dann denken die, ja, okay, dann muss der dran denken, also was weiß ich, ob der jetzt gefallen ist oder, und das geht, natürlich muss er danach denken oder den zu geistig zu animieren und zu entertainen und so. Und das eigentliche Problem, wo der dran arbeitet, ist dann, dass du 5 Monate dran arbeitest und versuchst, dass der mal so eine Pillenpackung richtig übergeben kann, ohne dass der Mensch dann da steht und zieht und zieht und zieht.
Und der Roboter lässt nicht los.
Ja. Aber das ist unheimlich subtle, wie das läuft bei Menschen auch. Wie weißt du, dass ich jetzt das loslasse, genau
intuitiv,
zu der Zeitpunkt? Nein, das ist nonverbal Kommunikation, die durchgeht.
Okay.
Ja. Oder intuitiv, ja. Aber, und das Wichtige ist, das passiert alles subconsciously.
Ja, klar.
Und Moravec hat das schon in den 70er Jahren oder 69, glaube ich, Moravec's Paradox, wo sie dann eben zum ersten Mal festgestellt haben, dass die meisten Berechnungen, die dienen much low-level control für die Motoren festzufinden. ob jetzt ein Motor, wenn das Gewinde ein bisschen
ausleiert,
dann muss er sich ja anpassen.
Selber justieren.
Selbst adjustieren. Das ist sehr schwierig, überhaupt rauszufinden, ob das Gewinde noch läuft, überhaupt rauszufinden, ob der Motor noch läuft.
Mhm.
Und da wird also die meiste Processing Power ist eben für diese Abläufe, nicht die High-Level-Ding.
Okay.
Und deswegen finde ich auch Sport sehr interessant, weil ich habe mal eine Studie gehört, dass Fußballspieler viel mehr Gehirnarbeit leisten, wenn sie Fußball spielen, als Schachspieler zum Beispiel.
Das ist ja interessant.
Und das macht von mir totalen Sinn, weil 100 Meter, 10,5, was immer die Fußballer laufen können, ne, also schon sehr schnell laufen,
sind sehr schnell
über die Schulter zu gucken und dann einen Ball anzunehmen, der da mit 30 Kilometer pro Stunde geschossen wird, das ist nicht einfach. Die Prozessoren, die Kontrolle, die du über die ganzen Muskulaturen da berechnen musst, das ist Wahnsinn.
Mhm.
Schachspielen ist schwer für und das ist auch, denke ich, wirklich Herz der humanoiden Intelligenz, dass wir das können. Weil meiner Ansicht nach, also Menschen als Art, wir sind ungefähr 200.000 Jahre alt, Homo sapiens.
Mhm.
Und so abstraktes Denken, Schreiben, das ist nur 4.000 Jahre alt. Mhm. Deswegen denke ich, dass für den meisten Teil unserer Evolution als Species und dann ist natürlich das Gehirn wurde schon vorher entwickelt. Das sind dann Milliarden von Jahren, wo sich das Gehirn entwickelt hat, nur um rauszufinden, wie es mit der physischen Welt drum interagieren kann, um zu sehen, okay, das ist Hirsch, den kann ich jagen. Das ist ein Tiger, da laufe ich besser weg.
Ja, ja.
Hier kann ich klettern, hier kann ich nicht klettern.
Ja.
Und Schreiben ist eine sehr neue Erfindung gegenüber vom Zeitstil.
Ist in der jüngsten Zeit, ne? Ganz klar. Ja. Ja, ja. Mhm.
Und das menschliche Gehirn ist wirklich nicht gut in diesen abstrakt virtuellen Welten so das Bookkeeping zu machen. Ja. Um eben sehr gut Schach zu spielen.
Mhm.
Da sind Computer viel besser. Und von der künstlichen Intelligenz ja auch schon vor, als ich angefangen habe, Mitte, Ende der 80er Jahre, dann Mitte der 90er Jahre, 96 hat Deep Blue Kasparov geschlagen. Das war das erste Mal, dass ein Computer einen Weltmeister geschlagen hat im Schach.
Ja.
Und okay, das war ein Riesen-Success für IBM, aber zu der Zeit hätte jeder von meinen Studenten ein Computerprogramm schreiben können, was 80% der Leute auf der ganzen Welt im Schach geschlagen hätte.
Okay.
Nicht, weil die Studenten so super sind, sondern weil eben die meisten Leute viel, viel schlechter als Kasparov sind, wenn es darum geht, Schach zu spielen.
Okay.
Für die meisten Leute, du musst Jahrzehnte trainieren, um sehr guter Schachspieler zu werden.
Okay, ja, du musst auch Jahrzehnte trainieren, um ein sehr guter Fußballer zu werden, ne?
Das stimmt, ja. Aber zum Beispiel als Kind.
Du brauchst viel Talent.
Ja, ja. Und auch, aber für zum Beispiel Mutter und Vater zu erkennen.
Ja.
Ne? Das kann kleinen Kindern ohne Probleme, wenn sie 1, 2 Jahre alt sind.
Mhm.
Ne? Also Face Recognition. Von 3, 4 Jahre alten ist viel besser als die wir momentan mit unserem besten
Humanoiden
Computer
Robotern bauen.
Mit der beste KI kann nicht Vision-Prozessor, Computer Vision machen, so gut wie Vierjähriger. Ja.
Mhm. Okay.
Und es gibt zwar jetzt, wir haben riesen Fortschritte gemacht, von 2010 bis jetzt, wo die Vision viel besser geworden ist.
Mhm.
Aber das ist immer noch unheimlich brittle. Also es gibt dann Papers von Andrew Ng, Seminal Papers, der hat Bilder gezeigt, wo du hast das Stoppschild, dann fragst den Computer, was ist das? Das ist das Stoppschild. Und dann hast du das gleiche Stoppschild, aber nur 2 kleine Streifen, ein schwarzes und ein weißes, draufgetaped.
Mhm.
Und dann fragst du den Computer, okay, was ist das? Dann sagt er, Speed Limit, 35 Meilen pro Stunde. Kannst du einfach durchrasen.
Das wäre schrecklich.
Ja. Und das Problem also mit der künstlichen Intelligenz momentan ist, dadurch, dass das alles Neural Networks sind, haben wir keine Ahnung, was die wirklich berechnen. Deswegen gibt es eben solche Attacken, dass du, wenn du wolltest, könntest du Verkehrschaos
auslösen
in deiner Nachbarschaft.
Okay.
Indem dann die selbstfahrenden Autos einfach die Stoppschilder ignorieren. Mhm. Aber kein Mensch, kein Vierjähriger, wenn du die Bilder siehst, das ist ein Stoppschild. Das ist unmöglich, dass das ein Stoppschild ist und das nicht, weil da wirklich nur zwei kleine, ein weißes, ein schwarzes Quadrat draufgeklebt wurde.
Wir würden das auch, wird ja viel beklebt mit irgendwelchen Stickern, das können wir raussortieren. Ja. Mhm. Ich entnehme jetzt ein Wort, das könnte eine KI oder Visual Recognition nicht so schnell. Und aber Jackie, ich hätte jetzt schon immer die Hoffnung gehabt, dass man so in 10, 15, 20 Jahren irgendwie ein bisschen so einen kleinen, ich sag mal, eine kleine Unterstützung zu Hause hat.
Ja, ich glaube, es gibt jetzt sehr viele Firmen, die daran arbeiten.
Ne? Ja.
Für mich von der Forschung her, ich bin halt an diesen Sportrobotern interessiert, weil ich denke, wenn wir jetzt einen Roboter bauen, der wirklich so gut wie ein olympischer Athlet, Sprinten, Marathon laufen, Bogenschießen, das alles kann, dann kann der auch super, also ich super in der alten Pflege helfen.
Ja.
Und ich bin auch an Feuerwehrrobotern interessiert.
Mhm.
Und der würde dann auch ein sehr guter Feuerwehrroboter sein.
Okay.
Für uns sind diese als Forscher, also es gibt eben internationale Collaboration of Researchers, die da an diesen Wettkämpfen jedes Jahr dran teilnehmen.
Ja.
Wir sehen das hauptsächlich eben als Benchmark, damit wir sehen, ob die Forschung in die richtige Richtung geht, damit wir sehen, was für Fortschritte wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und das ist natürlich gut bei Sport, weil zum Beispiel unser Sprint-Weltrekord, der war 2012, war der Minute 12 Sekunden, jetzt ist er 23 Sekunden. Dann kann man schon sehen, dass die Roboter eben besser werden.
Und was
dass verschiedene Ansätze die Roboter besser machen.
Mhm.
Wir sind nicht, das Goal, unser Ziel ist nicht, dass wir jetzt die Olympiade ersetzen wollen oder dass wir glauben, dass Leute dann wirklich 100 Meter Roboter laufen sehen wollen, anstatt jetzt Usain Bolt laufen zu lassen. Das sind wirklich, aber es ist sehr schwer, einen guten Benchmark zu machen, weil sobald du irgendwas setzt und sagst, okay, das ist jetzt, so tun wir das testen, dann tun natürlich Leute genau auf diesen bestimmten Test drauf zuarbeiten. Deswegen ist der Decathlon, den wir machen, auch sehr wichtig, weil das eben viel schwieriger ist über 10 Events anstatt über einen eigenen.
Und ich habe da auch eine Frage auf das Thema Benchmark und auch Industrialisierung. Es gibt viele, du hast vorher gesagt, 50 Firmen alleine in China. Es gibt auch hier in Deutschland, es gibt das ein oder andere wirkliche tolle humanoide Roboterunternehmen, das sich auf dem Weg macht, das sich einen Brand erarbeitet, eine Reputation im Markt und auch in Amerika. Hast du auch schon festgestellt, dass die Industrie an der einen oder anderen Stelle weiter ist wie die Forschung?
Von der Hardware-Seite ja, also die Roboter, die jetzt da von Unitree, das ist eine von den chinesischen Firmen, die ist jetzt Unicorn geworden in den letzten Jahren. Die Hardware ist besser als wir als ein Professor in einem Research-Labor hätte bauen können. Dadurch, dass die eben massive Subventionen bekommen haben vom chinesischen Staat. Und die haben dann eben auch professionelle Ingenieure. Ich bin ein Professor. Ich baue Roboter, aber ich kann die nicht so bauen, dass die so gut wie jetzt eine Firma mit 30 Ingenieuren und Postdocs und alles Mögliche.
Aber ihr müsst ja schon ein bisschen aber sicherstellen, dass es einen Austausch gibt, ne?
Ja. Auf alle Fälle, der sollte stattfinden, ja. Und für uns momentan zum Beispiel, es gibt eben diese neuen Motoren, die Direct Drive, die haben jetzt viel bessere Power-to-Weight-Ratio für unsere Roboter. Die nächste Generation, wo wir jetzt dran arbeiten, ist nicht das, weil wir wissen, wie wir die kontrollieren können, sondern ich bin jetzt mehr interessiert an Compliant-Robotern, Robotern, die dann Spring, eine Feder eingebaut haben. Und der Grund dafür ist, dass ich würde halt gerne einen Roboter bauen, der jetzt die 100 Meter, einen humanoiden Roboter, der die 100 Meter in 10 Sekunden laufen kann. Das wäre super. Und um das zu erreichen, jetzt wirklich einen rennenden Roboter zu bauen, als Humanoiden, der muss dann, die Impact Forces, die wären zu hoch, wenn der jetzt jedes Mal landet auf den normalen Servomotoren.
An die Hardware und an das alles, ja. Ne?
Und der muss dann genau wie das menschliche Knie praktisch, wenn der Fuß landet, muss das Knie den Schock absorben, speichern, in Menschen passiert das in den Sehnen. Und dann wieder releasen. Und da würden wir halt jetzt mechanisch Federn benutzen.
Ja.
Und dann, das können wir leicht bauen, das zu kontrollieren, ohne dass der nicht gleich aufs Gesicht fällt. Aha. Das ist das Problem.
Okay. Ja, und ihr habt ja auch einen Roboter gebaut, der auf dem Autoscooter fährt, ne?
Ja. Das ist mein bestes Projekt. Da bin ich am stolzsten drauf. Das ist sehr schwierig und das ist aber auch ein Forschungsprojekt. Wir haben also ich denke nicht, dass Roboter, der auf zwei Rädern balancieren muss, dass der zum Beispiel ein guter Roboter wäre, um jetzt Essen auszufahren. Weil das ist eben das. Da hast du ein Problem, wenn der Essen ausfahren willst, brauchst du keinen Humanoiden, der den fährt. Und du baust einfach was mit drei oder vier Rädern, ist viel einfacher, muss überhaupt nicht balancieren.
Okay.
Der Grund, warum wir diese Forschung gemacht haben mit dem humanoiden Roboter, was auch ein bisschen interessant ist vielleicht für die Zuschauer, ist, dass solange du das nicht probierst selber, dadurch, dass du meinst, die ganzen Probleme sind ja einfach, weißt du eigentlich nicht, was die wirklichen Schwierigkeiten sind, bis du das selber versuchst. Und mit diesem scooterfahrenden Roboter, das war interessant, weil das auch eye-opening war für mich. Das hätte ich nie erwartet. Wir hatten dann Probleme. Der muss ja den Scooter steuern.
Lenken, ja.
Und Yamaha hat ein Motorrad gebaut. Ist zwar kein Humanoider, aber dieser Roboter-Motorrad, das selber fahren kann. Und die Ingenieure bei Yamaha, die kennen sie natürlich aus. Die haben das schön gemacht. Zwei Motoren, einen zum Steuern, einen zum Gas geben. Ja, dann ist das gekoppelt und dann tust halt nur berechnen, was der eine Motor machen muss, was der andere Motor machen muss.
Okay, es hört sich jetzt einfach an, ja.
Ja.
War bestimmt auch ein langer Weg.
Ja, und wenn du jetzt aber als humanoiden Roboter den Scooter fahren willst, dann musst du den Lenken und das Gas zur gleichen Zeit bedienen.
So wie wir Menschen auch, ne?
Genau, und Menschen können das einfach. Denkst du nie drüber nach, dass du beides kontrollieren musst, wenn du jetzt Motorrad fährst oder Scooter oder was weiß ich. Um das zu kontrollieren, technisch ist das Inverse Kinematics Problem. Du hast also Position, wo du die Arme haben willst und dann musst du halt berechnen, okay, das Handgelenk 10 Grad, der Ellenbogen 15 Grad, die Schulter 12 Grad. Musst eben die Grade berechnen, damit deine Hand dann an der richtigen Position ist. Das Problem wurde in den 60er Jahren gelöst. Wir Algorithmen dafür, das war alles ganz einfach. Wir haben viele Roboter gebaut und das immer einfach implementiert, war kein Problem. Mit diesem Scooter jetzt, was wir nicht geahnt haben, ist, dass aus irgendeinem Grund, der Throttle ist sehr sensitiv. Wenn der nur um 1 Grad weg ist, dann geht der nicht 3 Kilometer pro Stunde, sondern 15 Kilometer pro Stunde. Und dann macht das natürlich die Kontrolle unheimlich schwierig, weil, um das zu berechnen, kriegen wir das nie genau hin. Das ist dann immer so ein bisschen mit ein bisschen Fehler, ein bisschen Error. Und auf einmal stellt sich raus, dass unser Scooter da wie eine Rakete abhebt. Also nicht abhebt, abfährt.
Abfährt, ja.
Und dann die Geschwindigkeit also zu schnell, zu langsam, zu schnell, zu langsam. Hatte nur zwei Geschwindigkeiten. Nie ist er die Geschwindigkeit gefahren, die wir wirklich brauchten.
Das heißt, ihr habt das komplett neu aufbauen müssen.
Und dann haben wir das praktisch nicht neu aufbauen. Wir wollten das ja nicht. Unser Ziel war ja, einen unmodifizierten humanoiden Roboter dass der lernt, einen Scooter zu fahren. Natürlich hätten wir irgendwas bauen können, was einen Scooter balancieren kann, aber ich wollte, dass es ein unmodifizierter humanoider Roboter ist. Und wir haben dann eben das umgeschrieben, dass er eben viel penibler ist, wenn er die von der Gasberechnung. Und dann hier eine Steuerung, da haben wir ein bisschen mehr Leeway. Da hat er dann mehr Fehler erlaubt, damit die Geschwindigkeit eben richtig war.
Mhm. Okay.
Wir sind jetzt, und das, okay, wenn du das Problem siehst, kannst du da eine Lösung für finden. Aber als wir angefangen haben, hätte ich, meine Kollegen, meine Studenten, keiner hätte gedacht, dass wir auf einmal über Inverse Kinematics reden und versuchen, da eine Lösung zu finden. Und deswegen ist es wichtig, das in der richtigen Welt zu machen, weil offen die Probleme, die du meinst, die du haben wirst, die hast du dann wirklich nicht. Es gibt zum Beispiel mit dem Roboter, wenn der jetzt Fußball spielen soll, ja, dann schaut der nach dem Ball, läuft neben dem Ball, will dann den Ball treten. Und ist natürlich immer ein bisschen Fehler in unseren Berechnungen und in dem Weg, wie sich die Motoren bewegen und so. Der bewegt sich dann halt immer ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen links. Und dann haben sehr kluge Professoren, haben dann berechnet, was jetzt die Statistiken sind von diesen Bewegungen, um das dann optimal auszugleichen, dass der eben genau auf den Ball zuläuft.
Mhm.
In Praxis brauchst du das überhaupt nicht, weil wenn der immer ein bisschen rechts, ein bisschen links, solange der genug Schritte macht, ist der halt immer auf der geraden Linie dahin. Das Problem hat sich praktisch, aber bevor du anfängst damit, gibt's sehr viele Leute, von die eben noch nicht mit Robotern gearbeitet haben, die haben gesagt, Kalman Filtering. Das ist dann der Algorithmus, den du benutzen kannst, damit du dann ganz gerade dahin läufst.
Okay.
Aber okay, in Praxis macht das nicht so viel Unterschied. Das ist, wenn du eine Rakete abfangen willst, dann okay, Kalman Filtering ist sehr wichtig dafür und so. Aber für einen fußballspielenden Roboter macht das keinen Unterschied. Also wenn ich unseren Kalman-Filter einschalte, ausschalte, kannst du nicht sehen, ob der Roboter jetzt besser oder schlechter Fußball spielt.
Ah ja, okay. Ja, klasse, Jackie. Also ich fand es total interessant und ich nehme jetzt mal mit, dass das der Teufel steckt im Detail. Das ist so für mich das Thema heute. Das heißt, also viele machen sich auf den Weg. Die humanoiden Roboter werden hoffentlich vielleicht doch irgendwie kommen.
Ja, die kommen mit Sicherheit, aber nicht auf dem sehr optimistischen Niveau. Zeitplan, den Leute haben.
Aha.
Aber also ich würde auch gern einen humanoiden Roboter haben, weil zum Beispiel für meine Familiensituation, ich lebe in Taiwan, meine Schwester lebt in den USA, mein Vater lebt in Würzburg, der wird auch älter.
Ja.
Wenn ich da jetzt einen humanoiden Roboter hätte, der dem mal ein bisschen helfen könnte, via Internet sogar, das würde dann die Sache schon viel einfacher machen, weil solange du einen Menschen in the loop hast, dann werden die ganzen Perception-Probleme, also Computer Vision, um Stoppschilder zu erkennen, das wäre dann kein Problem. Das könnte ja ich, der Mensch dann machen.
Ach so, ja klar, weil du bist dann wie ein verlängertes Medium. Ja, ja.
Und dann, wenn ich dem mal ein bisschen helfen könnte und auch interagieren mit ihm kann und High Five geben und sowas, dann wäre das schon ein gutes Projekt. Das würde ich kaufen.
So eine Weiterentwicklung von Teams oder Facebook oder also okay, cool. Also
und es gibt sehr viele Familien, die jetzt auf der ganzen Welt verstreut sind. Und ich habe immer ein schlechtes Gefühl wegen meinem Vater halt ein bisschen, ne? Weil der ist jetzt allein hier oder mit seiner Partnerin in Deutschland.
Mhm. Ja, also das wäre die Hoffnung, dass wir im Grunde genommen, wenn wir älter sind oder egal wie, das uns humanoide Roboter unterstützen.
Mhm.
Und ich finde es ganz klasse, dass du da seit Jahrzehnten dran arbeitest und auch so tolle Themen aufgebaut hast wie diese Olympiade. Das ist schon beeindruckend, auch ganz klar mit dem Ziel, dass du sagst, das ist nicht all about competition und es muss nicht unbedingt einen Gewinner geben, sondern Wichtig ist ja auch, dass ihr in der Szene zusammenarbeitet und austauscht und dann eigentlich grenzübergreifend da die Themen voranbringt und weiterentwickelt. Mhm. Jackie, also ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Ich fand es mega interessant. Und auch, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast, für die Erläuterung. Das nimmt mir nicht ganz die Hoffnung. Ich hoffe, wir werden die Roboter noch erleben. Und ja, Jackie, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Peter. War sehr nett. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das pessimistisch ist. Also die Forschung, wir haben riesen Fortschritte gemacht in den letzten 10
Jahren.
Schon,
gell, ja.
Die Roboterrevolution kommt, aber nicht in den nächsten 5 Jahren.
Ja, aber 10, 15 ist ja auch schon was, ne?
Ja, ja. Also ich würde es noch ein bisschen weiter, 20, 30 sagen. Aber und mit Sicherheit, das ist auch immer eine meiner Thesen gewesen, wenn wir jetzt wirklich so fähige humanoide Roboter wie 5DPO, wenn wir die kriegen, dann wird unsere Welt total anders ausschauen. Das wird Auswirkungen haben, die sind noch unvorstellbar, weil 84 hat IBM den PC rausgebracht. Das waren dann die ersten Computer. Das hatte schon riesen
Revolution.
Effekt, dann ist Internet 92. Und heutzutage gibt's fast keinen auf der Welt, der nicht vom Internet irgendwie
beeinflusst wird oder damit in Kontakt ist.
Aber bisher haben diese Computer, diese sehr klugen Systeme, die jetzt da implementiert werden, eben nur die virtuelle Welt beeinflussen können. Mhm. Wir können Daten in eine Datenbank schicken oder rauslesen. Wir können Zeilen in ein Spreadsheet umrechnen.
Mhm.
Aber diese Systeme haben eben unsere physikalische Welt noch nicht ändern können.
Okay.
Aber wenn du jetzt intelligente Roboter hast, dann hast du Systeme, die eben direkt auf die physische Welt um Menschen rum Einfluss nehmen können.
Ja.
Und das wird viel weitere Auswirkungen haben als jetzt Internet.
Okay. Klasse, Jackie, das war ein super Schlusssatz. Und also ich fand's mega spannend. Wir werden den Podcast auch auf LinkedIn posten.
Mhm.
Und für unsere Zuhörer ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr den Austausch sucht, dann kontaktiert uns gerne. Wir bringen das in den Shownotes. Und ich möchte auch an der Stelle ganz kurz erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Atreus-Direktorin und wird von Atreus gesponsert. Wir sind, Jackie, in der Personalberatung tätig. Wir liefern keine Roboter, aber wir haben einen wahnsinnig großen Pool, einen sensationellen Pool mit unheimlich erfahrenen, intelligenten Personen, die sich ihr Wissen in unterschiedlicher Zeit erarbeitet haben, in unterschiedlichen Disziplinen. Und wir haben also mega tolle Interimsmanager und auch so tolle Manager, die auf allen möglichen Positionen, sei es IT-Einführung, sei es kleinere oder größere Projekte, sei es C-Level, sei es Geschäftsführer. Also alles, was man sich vorstellen kann, sind wir tätig. Und wenn ihr also Verstärkung sucht in der Personalberatung an unsere Zuhörer, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Wir haben immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vielen Dank.